Kennt ihr den Spruch über die Zeit? Kommt Zeit, kommt Geld oder Zeit ist Geld? Dem einen, dem er sein Fahrrad geklaut hat, sagt guter Rat teuer und der andere sagt, kommt Zeit, kommt Rat. Also es geht heute, und ich habe auf dem Herz, geht es um die Zeit. Ich möchte gerade zu Beginn noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist und ich bitte dich, dass du jetzt redest, dass du einfach dein Wort austeilst. Herr, dass du Gnade schenkst. Ich danke dir für das, was du zu sagen hast. Und wo du uns berühren möchtest, wo du uns abholen möchtest. Und darum bitte ich dich, hol du jetzt wirklich jeden ab, wo er steht und wo er sitzt. Amen. Ich habe eine Statistik gefunden, die ich ganz interessant fand. Wie verbringen wir unser Leben? Wie verbringen wir unsere Zeit? Und so auf dem Durchschnitt, auf 80 Jahre, haben wir 8 Jahre mit Fernsehen, 6 Jahre mit Putzen, Kochen, Staubsaugen, zumindest die da noch einen Teppich haben, 5 Jahre mit Warten. Ich weiß nicht, wenn du an der Bushaltestelle stehst oder beim Schalter, ob du dann auch so denkst, wie viele Jahre verbringe ich mit Warten. Und egal, wie du dich ärgerst, in der Schlange, es ändert sich nichts. 2 Jahre mit Körperpflege, 2 Jahre mit dem vergeblichen Versuch, Leute anzurufen. Ja, so geht's weiter. 1 Jahr damit, irgendwelche verlegten Gegenstände zu finden. Ich weiß nicht, ob ihr den Standardspruch kennt von eurem Partner. Wo sind meine Schlüssel? Und geht mir auch so, du suchst was und wie verbringen wir unsere Zeit? Wir können jetzt hier weitergehen. 6 Monate stehen wir vor Verkehrsampeln. Auf den Tag umgerechnet. Wie sieht es aus? Also es ist irgendeine Statistik, die ich im Internet gefunden habe, aber sie illustriert vielleicht etwas oder sie illustriert, wie wir unsere Zeit verbringen. Und ich möchte dann auch auf das Thema kommen. Wir schlafen 8,4 Stunden durchschnittlich, täglich. Wir arbeiten 9,6 Stunden, laut dieser Statistik. Verbringen wir mit Essen, Körperpflege und Hausarbeit. Und 6 Stunden haben wir fürs andere. Kommen auch, glaube ich, so auf die 24 Stunden. Wollte schon 25 Stunden sagen. Davon 3 Stunden mit Fernsehen, von denen was verbleibt. 30 Minuten lesen der Zeitung. 7 Minuten widmen wir unserem Partner. Und davon reden wir 2 oder 3 Minuten. Es ist nur eine Statistik. Und ich finde diese Statistik ganz interessant. Mir kam auch noch so, ich habe mich in den letzten Tagen auch geärgert, so über das ein oder andere. Wäre noch interessant, wie viele Jahre unseres Lebens verbringst du oder verbringe ich mit Sorgen? Die Angst vor dem nächsten Tag, vor dem nächsten Termin, vor irgendwelchen Prüfungen. Die Sorgen, wie es weitergeht. Den Ärger, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Den Ärger über irgendwelche Leute. Den Ärger über Ungerechtigkeiten, wo wir verletzt sind. Ich glaube, da kommen auch einige Jahre zusammen. Die sind jetzt hier nicht aufgeführt. Ich glaube, ein ganz wichtiges Thema, auch in der Welt und auch in die Bibel gibt uns da nicht nur Hinweise, sondern Tipps, heißt, kauf die Zeit aus. Ja, wir haben nicht viel Zeit, wir haben nur eine endliche Zeit, zumindest auf dieser Welt. Jemand hat mal gesagt, für uns Christen sind die ersten 100 Jahre die schwierigsten, bis es dann weitergeht in der Ewigkeit. Wir sollen die Zeit hier auskaufen oder ausnutzen. In der Welt wird man sagen, carpe diem, nutz die Zeit aus, pflück die Zeit, nütze den Tag. Selbst Goethe hat gesagt, nichts ist wichtiger als der heutige Tag. Ich möchte mit euch die Stelle aus dem Epheser lesen und dann wollen wir betrachten, also was Gott uns sagen möchte, was Gott dir sagen möchte. Da steht nun Epheser ab Vers, also Kapitel 5 ab Vers 15. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und ordnet einander unter in der Furcht Gottes. Soweit mal. Und ihr habt es vielleicht auch am Layout gesehen. Ich möchte den Fokus heute legen, den Schwerpunkt. Kauf die Zeit aus. Ja, ich möchte so mal in einem Satz formulieren. Auch hier, ihr kennt vielleicht das Wort akribisch, das kommt ja auch im Urtext vor. Ja, mit Sorgfalt stand hier, ne? Wir sollen wirklich akribisch genau darauf achten, wie wir leben und die Zeit nutzen. Und wir wollen uns mal diese Tipps anschauen. Ich weiß nicht, ob ihr so die Zeitschriften gern liest, wo irgendwelche Tipps drin sind. So die Tipps, wie bringe ich meine Pflanzen zum Blühen oder wie funktioniert mein Rechner wieder, wenn er kaputt ist. Hier haben wir einige Tipps drin. Wir wollen uns diese Tipps anschauen. Tipps für den weisen Lebenswandel. Kauft die Zeit aus. Und ich möchte hier so zwei Schwerpunkte setzen. Zwei Hauptpunkte. Das ist der erste Punkt, ne? Klar, die Zeit auskaufen als Tipp. Dann aber auch, wir haben es gelesen, was ganz wichtig ist, den Willen Gottes erkennen. Ja, wir werden das auch betrachten, da steht auch im Griechischen, auch im Grammatischen, stehen ja einige Besonderheiten. Und so baut sich eigentlich auch die Struktur her aus, aufgrund der Punkte, die uns der Urtext eigentlich hier vorgibt. Wir werden jetzt zum ersten Punkt gehen und ich sage nur entschuldigen dazu, kauft die Zeit aus, geht's um die Zeitfresser, ne? Und wie wir die Zeit auskaufen können. Das heißt, wenn wir jetzt die Zeitfresser betrachten, werden wir auch gleich betrachten, wie können wir die Zeit besser auskaufen. Ich habe es ja nur logisch als eigenen Punkt hier drin. Alles hat seine Zeit, ne? Das heißt es schon im Prediger. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass wir den richtigen Zeitpunkt erkennen. Und hier steht auch im Griechischen ein besonderes Wort für Zeit. Es gibt zwei Begriffe. Das eine ist Chronos, ne? Wir haben einen Chronometer, ne? Vielleicht kennt noch einer von der älteren Generation den Begriff. Und es gibt den richtigen Zeitpunkt, das ist der Kairos Gottes, ne? Wo Jesus genötigt wird von seinen Brüdern, ne? Geh doch jetzt zum Fest, zeig dich doch, ne? Du bist doch der Messias, dann sagt er, meine Zeit ist noch nicht da, ne? Mein Kairos. Und er geht später, weil Gott ihm den Kairos zeigt, den richtigen Zeitpunkt. Es geht hier also darum, wirklich diese für unser Leben, für dein Leben, den richtigen Zeitpunkt herauszufinden oder zu spüren. Was ist jetzt dran in meinem Leben? Die Bibel sagt, es gibt für alles eine Zeit. Ne? Es gibt Zeit zum Weinen, zum Trauern. Es gibt eine Zeit, wo gesät wird, wo ausgerissen wird, gepflanzt wird und so weiter. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir eigentlich gehetzt oder getrieben schon sind. Ne? Und oft sind wir mit den Gedanken schon bei den nächsten Dingen. Ne? Wenn wir schlafen, denken wir schon ans Aufstehen, an was der Alltag uns erwartet. Wenn wir beim Frühstück gemütlich sitzen, denken wir schon an die 5 Punkte, die noch zu erledigen sind. Wir berauben uns immer um den Augenblick. Und aus was besteht unser Leben? Aus einer Reihe von Augenblicken. Das ist auch so eine Lüge. Ich habe vergessen, weiter zu blättern. Dass wir immer glauben, es wird besser, wenn das und das geschieht. Wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann werden wir mehr Zeit haben. Wenn ich einen anderen Beruf habe, dann wird's besser, dann haben wir mehr Geld. Oder wenn wir ein neues Haus ziehen, wird's besser. Ihr kennt solche Lügen wahrscheinlich nicht aus eurem Leben. Ich sag's nur, falls ihr mal draufstoßen sollte. Glaubt diesen Lügen nicht. Jetzt ist der Zeitpunkt. Ne? Gott sagt auch jetzt, wenn ihr meine Stimme hört, ne, verhärtet euer Herz nicht. Jetzt ist der Zeitpunkt. Und diese Weisheit, von der die Rede ist, wir sollen als Weise durch das Leben gehen, heißt diese Zeitpunkte zu erkennen, zu wissen. die richtige Zeit, das richtige Tun. Ein Zeitfresser ist Sünde, möchte ich darauf eingehen, da ich ihn hier auch als ersten Punkt habe. Mein Vater hat eine Sünde definiert als verkürzte Gotteserfahrung. Das finde ich eine interessante Definition. Du beraubst dich Erlebnisse, die du sonst mit Gott hättest, weil du was anderes tust, was dich ja von Gott trennt. Ne? Sünde ist Trennung von Gott, ne? Hamartia. Zielverfehlung, am Ziel vorbeigegangen. Ich glaube, auch in diesem Sinne ist es Sünde, ein Rauben lassen deiner Zeit, die du ja mit Gott oder mit verbracht hättest. Und ich möchte es hier nur erwähnen und auch euch sensibilisieren, weil ich in diesem Punkt auch die schlechte Erfahrung gemacht habe. Das Sünde raubt dir nicht nur den Augenblick, sondern auch noch das Morgen. Es gibt noch die Folgen der Sünde. Wenn du sündigst, hat es gewisse Folgen. In vielen Fällen. Und ich möchte uns da sensibel machen auch. Weil die Bibel redet auch von dem Betrug der Sünde. Man lässt sich oft hinreißen. Ne? Man hat irgendwie eine Lust, ne? Oder ein Bedürfnis. Und die Bibel sagt klar, redet von diesem Betrug dieser Sünde, dieser Lust. Ne? Du denkst, du musst es jetzt haben und jetzt sofort. Und letztendlich wirst du betrogen, weil der Teufel ist ein Betrüger, ein Lügner. Und du fällst drauf rein. Und ich möchte uns da sensibilisieren. Lasst euch auch da nicht die Zeit rauben. Weil meistens sind wir mit den Folgen der Sünden, wir haben den Augenblick verloren oder diesen Zeitpunkt. Und wir sind mit den Folgen dieser Sünden beschäftigt, das wieder auszubaden, gerade zu biegen. Wie gesagt, ich rede auch aus eigener Erfahrung. Ich habe das Gute wie das Negative erlebt. Und ich weiß, ich möchte mich nicht mehr verarschen lassen vom Satan. Und das wünsche ich dir auch. Lass dich da nicht betrügen. Die Zeit ist zu kostbar. Nutze auch da die richtige Zeit. Ich habe nächsten Punkt, falsches Lebenstempo oder schlechtes Lebenstempo. Jemand hat mal den Begriff definiert oder eingeführt, der Hetzkrankheit. Wir hatten es bei uns auch im Hauskreis von dem Lebenstempo oder dieser Hetzkrankheit. Beispiel. Wir sind eigentlich so trainiert und auch, dass wir viele Dinge immer gleichzeitig machen wollen. Ne? Wenn wir Auto fahren, telefonieren wir gleichzeitig. Ja, man ist irgendwo gehetzt und getrieben. Man möchte immer sofort die kürzeste Schlange haben im Supermarkt. Ne? Und man hat immer das Gefühl, man kommt nicht zum Ziel. Man müsste doch mehr erledigen bekommen. Wenn es bei dir so ist, dann hast du auch so diese Symptome der Hetzkrankheit. Ich kenne das bei mir, obwohl ich Vertrauensarbeitszeit habe. Es heißt mit flapsigen Worten, ich kann eigentlich kommen, wann ich will und gehen, wann ich will. Geht's mir so, ich sitze am Frühstückstisch und bin nervös. Ne? Denk, ich muss doch jetzt gehen. Ich muss doch. Ne? Und habe Probleme, mich diesem Augenblick des Frühstücks hinzugeben. Und ich sage das damit auch für mich selber, weil ich möchte nicht nochmal drauf reinfallen, aber auch für euch, dass wir uns diese Augenblicke nicht rauben lassen. Jesus war oft beschäftigt, aber er war nie gehetzt. Ja, gehetzt sein hat was mit deinem Herzen zu tun. Das sind wir in unserem Herzen gehetzt. Vielleicht sind wir beschäftigt, auch im Reich Gottes, aber wir sind nicht gehetzt. Und die meisten Menschen bereiten sich immer darauf vor, demnächst zu leben. Immer so der Nächste, was ich vorhin erwähnt hatte. Ja, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann, ne? Wenn dies und dies eintritt, dann wird alles besser. Das ist auch eine Lüge. Wir berauben uns um den Augenblick. Und es ist wichtig, da auch das Tempo rauszunehmen, die Grenzen zu sehen, auch mal Nein zu sagen. Um hier uns nicht berauben zu lassen durch die Zeit. Und Zeit ist kostbar. Interessant. interessant ist, ich habe auch was gelesen, wie kostbar die Zeit ist. Das ist auch relativ, ne? Hat schon Einstein gesagt, eine Zeit ist relativ. Hat jemand gesagt, ne, um den Wert eines Jahres zu erfahren, frag einen Studenten, der am Schluss Examen durchgefallen ist. Um den Wert eines Monats zu erfahren, frag eine Mutter, die ein Kind zu früh zur Welt gebracht hat. Um den Wert einer Woche zu erfahren, frage den Herausgeber einer Wochenzeitung. Um den Wert einer Stunde zu erfahren, frage die Verliebten, die darauf warten, sich zu sehen. Um den Wert einer Minute zu erfahren, frage jemand, der seinen Zug, seinen Bus oder sein Flugzeug verpasst hat. Um den Wert einer Sekunde zu erfahren, frage jemand, der einen Unfall überlebt hat. Um den Wert einer Millisekunde zu erfahren, frage jemand, der bei den Olympischen Spielen eine Silbermedaille gewonnen hat. Die Zeit ist wertvoll. Und was ich auch hier anbringen möchte, was wir oft vergessen, was ich oft vergesse, ich glaube Psalm 18, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, im Psalm steht, ne, meine Zeit steht in Gottes Hand. Wo nehmen wir unsere Zeit her? Aus Gottes Hand eigentlich. Wie sieht unser Alltag aus? Wir lassen uns treiben, ne, antreiben von den Dingen. Wir nehmen nicht die Zeit aus Gottes Hand. Aber wir müssen ganz neu sensibel werden, wie wir, ja, eingangs das Beispiel war ja runtergebrochen, letztendlich auf einen Tag, ne? Das heißt auf 80 Jahre, 8 Jahre schlafen oder was das war. Es fängt mit jedem Tag an, ne? Und wir können uns auch jetzt belügen, sagen, ja, morgen wird alles anders, ne? Oder irgendwann mal, oder wenn ich mal die Erkenntnis habe, oder wie auch immer. Es ist wichtig, dass wir jetzt die Entscheidung treffen. Auch wenn jetzt Gott in dein Herz spricht, dass du jetzt die Entscheidung triffst. Vielleicht das Tempo rauszunehmen, die Grenzen zu ziehen, den Sabbat einzuhalten, einfach auch Ruhetage, wo man sich zurückzieht, wo man Zeit hat. Mir geht's auch oft so, dass ich unter dieser Hetzkrankheit oder dass ich bei mir diese Symptome feststelle. Ja, das fängt schon an, dass du deinen Sohn im Schnelltempo ins Bett bringen möchtest, weil das Gebet, ja, das Gemeindegebet ansteht. Wo Gott mir gesagt hat, hey, was tust du da deinem Sohn an? Dein Sohn ist wichtiger, als pünktlich zu kommen. Deine Familie geht zuerst. Aber das merkt ihr, das ist eine Herzenssache. Ich habe mich ja treiben lassen von falschen Dingen. Und ich war zu dem Zeitpunkt noch der Meinung, ich würde Gott damit gefallen und Gefallen tun. Ich habe weder Gott einen Gefallen getan, weder meinem Sohn noch mir. Ich sage das als Beispiel, lasst euch sensibel machen, wo ihr auf dem falschen Schiff seid, wo ihr euch antreiben lässt. Ich habe ein Buch gelesen, ist schon etwas älter, da geht's, ne, um die, dass wir berufen sind, nicht getrieben. Und viele verhalten sich aber wie die Getriebenen, nicht wie die Berufenen. Ja, zum Beispiel Saul war ein Getriebener. Saul war getrieben, ne? Er musste sich irgendwo beweisen. Er war von Menschenfurcht getrieben. Er hat nicht warten können, bis Samuel das Opfer bringt. Hat auch Angst gehabt, ne? Wo er den König nicht getötet hat und auch das Vieh, sondern hat Beute genommen. Immer natürlich mit einer frommen Begründung. Ja, ich wollte das Beste natürlich Gott opfern. Glaub mir, wir finden gute Begründungen, oft auch religiöse Begründungen. Lass uns hier sensibel sein und auch da die Zeitpunkte zu erkennen. Für mich heißt es, dass ich die Zeit genieße, mit meinem Sohn, meiner Tochter dann zu kuscheln oder diese Bettzeit, weil das ist der wertvolle Augenblick, den ich öfters verpasst habe. Das ist aber auch mit allen anderen Zeitpunkten. Ein Punkt ist auch unsere Freizeitgestaltung überprüfen. Wie entspanne ich? Jemand hat mal gesagt, sag mir, wie du dich entspannst und ich sag dir, wie du bist. Das heißt, die Art und Weise, wie wir entspannen, sagt etwas über dein geistiges Leben aus. Mich hat es auch nachdenklich gemacht, weil ich manchmal entspannt habe oder ich dachte, ich entspanne und letzten Endes war es keine Entspannung, hat mich irgendwas aufgewühlt, aufgeregt. Lass uns auch da weise sein, dass wir wirklich entspannen. Und was wir auch brauchen, ganz dringend, ich habe es Maria-Zeiten genannt. Das sind diese Zeiten, wo wir wirklich so zu Füßen Jesus sitzen, wo wir alles andere sein lassen. Und wir müssen uns diese Zeiten aus Gottes Hand nehmen. Wenn du dir diese Zeit nicht nimmst, wirst du diese Zeit verlieren. Wenn du nicht deinen Tag planst, wirst du diese Zeit verlieren. Wenn es dir hilft, dann mach einen Terminkalender oder mach irgendwas anderes. Aber du musst dir diese Zeit nehmen. Ich glaube, ich muss jetzt auch ernsthaft mit uns reden. Wir müssen uns diese Zeit nehmen. Das ist ganz ernst. Und vielleicht hängt dein Leben davon ab irgendwann mal. Oder das deiner Familie, dass du Gottes Stimme hörst für den Tag. Ich sag das auch zu mir, weil ich mir auch diese Zeit nehmen muss. Ne? Und manchmal nimmst du die Zeit eben nicht, weil du plötzlich dich treiben lässt, ne, antreiben lässt von den Umständen. Ich denke, ein gutes Beispiel im Geschäft bei uns, ne? Wenn man wüsste, ne, wo das Feuer ausbrechen würde, wäre doch genial, oder? Du würdest sagen, ach, morgen ist ein Feuer in, keine Ahnung, Siemensstraße, aber wir trinken noch ein Käffchen und dann tun wir mal hin und tun es gleich, wenn's, bevor es irgendwie auftritt, eliminieren. Und oft sind wir aber nur die Reagierenden. Ne? Du bist in deinem Leben beschäftigt, die Feuer zu löschen. Du rennst von einem Feuer zum nächsten. Du bist getrieben. Ich kenne das auch aus meinem Leben, auch vom Geschäft her. Und du brauchst dann diesen Sabbat, um Luft zu holen, damit du dich weiter treiben lassen kannst, weil sonst brichst du unterwegs zusammen. Viele leben so, und ich habe so auch mein Leben, christliches Leben gelebt, leben so ihr Leben und denken, das ist geistlich oder das ist Gottes Wille. Ich glaube, dass der Sabbat oder diese Sabbatzeiten oder Maria-Zeiten, diese Zeiten der Ruhe ist da, klar, um dich wirklich so in die Arme des Vaters, ja, loszulassen. Aber dass Gott, der da dich berührt, dich auftan, klar, aber dir auch Weisung gibt, ne, für die nächsten Schritte oder dir Dinge zeigt, was kommt. Er möchte, dass du proaktiv in das Leben reingehen kannst. Ich habe es noch nicht ganz ergriffen, aber ich bin dabei. Ne? Ich habe auch die Vergleiche. Wenn ich so die Zeit, ich habe ja mal eine Auszeit genommen. Und ich war da immer so am Kämpfen, ne, mit dem, was dran ist, auch für die Gemeinde, auch im geistlichen Dienst. Und ich erfahre schon, dass Gott dir immer zeigt, sogar die Predigt für, was weiß ich, die überübernächste Predigt schenkt. Und denk so, wow, warum hat das vorher nicht geklappt, ne? Es hat auch damit zu tun, loszulassen. In seine Arme sich loszulassen. Das ist nicht immer einfach. Ich habe die Zeit im Hauskreis, diese Stille auch genossen und es war so eine ganz wertvolle Zeit und ich möchte sagen, das ist so eine Maria-Zeit, die umkämpft ist, die wird umkämpft sein in deinem Leben. Die wirst du nicht geschenkt bekommen. Es ist wichtig, dass wir uns diese Zeit nehmen, egal welche Hilfsmittel du nimmst, ob du dir eine Kerze anzündest, ob du dich in deinen Lieblingssessel setzt, deine Lieblings-CD einschmeißt. Ja, Rituale können hilfreich sein, wo man abschaltet. Aber ich glaube, Gott möchte, dass wir da das Tempo rausnehmen. Der andere Punkt hier, also wir werden viel, klar, bei Kauf die Zeit ausnehmen, ne? Nicht verwundern, wenn wir nachher vielleicht etwas schneller sind. Aber ich glaube, dass der Heilige Geist hier den Schwerpunkt drauflegt und Dinge verändern möchte in unserem Leben. Das sind die falschen Prioritäten. Da gibt's dieses schöne Bild, hat auch Christoph dem Netz gebracht. Du hast eine große Schüssel, Glasschüssel, und da geht's, das ist der Umgang mit der Zeit. Du hast große Steine, mittlere Steine und du hast Sand. Entsprechend der Prioritäten. Die großen Steine sind die wichtigsten Dinge in deinem Leben. Die kleinen Steine, die nicht ganz so wichtig und so der Sand, ne, so das Drumherum. Ja, und wie gehe ich damit um? Ne? Zuerst machst du die großen Steine in die Schüssel. Ja, und dann kommen die kleinen Steine, ist immer noch so zwischendrin Platz. Und am Schluss gießt du den Sand drum. Ne? Das heißt nicht, nach dem Motto, wenn man jetzt bei dem Bild mit dem Sand bleibt, ne, wo noch irgendwo was, ein Sandkörnchen reinpasst, irgendwas lässt sich immer noch reinquetschen, ne, in deinen Lebensplan. Das heißt, wichtig ist, dass du die wichtigen Dinge zuerst tust. Und glaub mir, ich leide darunter, dass ich manche Dinge nicht tun kann, weil ich nach Priorität, nach diesem Prinzip handle. Das heißt nicht, dass ich manche Dinge vergesse, dass mir manche Dinge nicht wichtig sind, aber die Schüssel ist endlich, ne? Wir müssen diese Prioritäten setzen, die wichtigen Dinge. Manchmal kann es wichtiger sein, dass du dich um dein Kind kümmerst, dass du vielleicht ins Gebet gehst, als vielleicht irgendwas, wo du glaubst, du machst Gott damit einen Gefallen. Mir fällt auch das ein, ich habe es auch schon mal erwähnt, nur als Beispiel. Ich weiß noch, wie ich Predigt vorbereiten musste und dachte, ich gehe jetzt rauslaufen und hör einfach nochmal hin. Und wo ich so draußen war, sehe ich meinen Sohn alleine Ball spielen. Und der Impuls war, spiel mit deinem Kind, ne? Und das ist so ein Beispiel, das kann bei dir ganz anders aussehen, dass wir diese Impulse hören. Was ist wirklich jetzt dran? Was ist wirklich wichtig? Und manchmal ist das, was Gott wichtig ist, was ganz anderes, als wo wir denken, dass es wichtig ist, ne? Oder manchmal denken wir, dass was Gott wichtig ist. Und schlimmer ist, wenn wir etwas denken, was Menschen wichtig ist. Finde deine Prioritäten raus. Was ist wichtig in deinem Leben? Danach kommen die mittleren Steine und dann der Sand. Matthäus 6, 33, ne? Der Schlagvers, wo wir auch schon mal das Thema hatten, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, ne? Nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch zufallen. Was auch wichtig ist, ne? Ich bin jetzt kein Mensch, der so eine To-Do-Liste hat oder so ein Organizer, ne? Ich habe zwar einen Kalender und sowas. Ich bin nicht der Typ, der sich alle To-Dos aufschreibt und da gibt's solche Leute, die sind die Typen dafür, ne? Ich bin jetzt nicht der Typ. Das kann eine Hilfe sein. Und ich sage immer, Hilfen sind nicht schlecht, ne? Eine Krücke. Kann manchmal eine Hilfe sein. Aber wichtig ist, dass du in deinem Herzen weißt, was sind deine Prioritäten. Weil wenn du keine Prioritäten hast, bist du auf jeden Fall ein Getriebener, weil dann wird dich was anderes antreiben. Es ist also wichtig zu wissen, ja, akribisch genau zu wissen, was ist dran. Und das ist dann der Unterschied auch zwischen gelebt werden und leben. Der andere Punkt ist dieses falsche Tun. Ist eigentlich fast hier identisch, ne? Ich habe es nochmal als eigenen Punkt, wo es darum geht, ja, es reicht nicht aus, die Dinge richtig zu machen, sondern wir müssen die richtigen Dinge tun. Ja, ich hatte mir Matthäus 7, steht es, 21 und 22, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und es ist die Stelle, wo es sehr herausfordernd ist, die da Herr, Herr sagen, die haben Zeichen und Wunder getan. Ne? Ich wünschte, ich hätte solches Wirken wäre in meinem Leben, bei uns in der Gemeinde. Das heißt, es ist wichtig, Gottes Willen zu erkennen, aber das wird ja auch der nächste Hauptpunkt sein. Ich fand, eine Geschichte hat mich sehr ergriffen, wo es auch darum geht, das Richtige zu tun. Ich möchte einfach zitieren, oder da war eine Olympiade der Behinderten in Seattle und beim 100-Meter-Lauf waren 9 Behinderte am Start. Und dann ging es los, ne? Und einer dieser Startläufer Behinderten ist gestolpert und fing an zu weinen. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Die anderen 8 haben gestoppt und sind umgekehrt. Ja, Olympiade, ne? Sieg. Ja? Und Ein Mädchen mit Down-Syndrom hat dann den in den Arm genommen. Warum weinst du denn? Hat ihn umarmt und haben ihm aufgeholfen. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht heule. Ich hab was geheult, wo ich es gelesen habe, weil es mich so berührt hat. Und die sind Arm in Arm durchs Ziel gegangen. Ja, und mich hat es echt bewegt, diese 9. Und für mich drückt es so aus, dass es ist wichtig, das Richtige zu erkennen. Manchmal sind wir so scheuklappenblind. Hauptsache durchs Ziel, ne? Vielleicht ist es so, ich glaube, dass, ich möchte nicht sagen, der Weg ist das Ziel, ne? Das ist manchmal so ein blöder Spruch, aber wir sind auf dem Weg, ne? Und die Dinge auf dem Weg sind wichtig. Und wir müssen manchmal diese Scheuklappen uns nehmen lassen und schauen, was jetzt dran ist. Und nicht blind einfach irgendwas erreichen wollen, dass wir was abhaken können. Das heißt, die richtigen Dinge tun zur richtigen Zeit. Ein anderer Zeitfresser sind falsche Emotionen. Was meine ich damit? Ich meine damit Sorgen, Ängste, Ärger, Unvergebenheit. All die Dinge, die dein Herz beschäftigen, die dich abhalten, jetzt diesen Augenblick zu erfassen, zu genießen, zu ergreifen und auch vielleicht das Morgen zu erfassen. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich in Angst oder Unsicherheit oder im Ärger verbracht habe. Aber eins weiß ich, ich möchte, dass es weniger wird. Ich möchte der Mensch sein, der die Dinge gleich ans Kreuz Jesu bringt und frei ist für das, was Jesus jetzt für mich hat oder morgen für mich hat. Und ich glaube, dass wir oft diese Gelegenheiten verpassen, noch das Morgen, weil wir in der Vergangenheit leben oder der Ärger noch zu groß ist. Es gibt sicherlich eine Zeit, wo wir Dinge verarbeiten müssen, das ist keine Frage. Ne? Wir sind nicht Maschinen, die jetzt irgendwie so einen Schalter umlegen. Wir sind Menschen mit Emotionen, mit Gefühlen. Aber Jesus wird uns hier auch helfen, die Dinge zu verarbeiten. Ne? Er wird uns nicht vor Problem bewahren, aber wird uns durch die Probleme durchbringen, durch die Schwierigkeiten. Hier möchte ich uns auch Mut machen, dass wir uns nicht von Emotionen antreiben lassen. Da kann man auch der Getriebene sein, sondern dass wir sie wirklich ans Kreuz bringen. Und damit werden wir frei. Ganz wichtig natürlich auch bei Unversöhnlichkeit. Und wir können die Dinge ergreifen. Wir können die Zeit nutzen, das, was wir haben. Lass uns nicht auch hier unsere Zeit stehlen. Der Feind ist ein Dieb, ne? Der Teufel ist ein Dieb. Er ist auch ein Durcheinanderbringer. Ne? Der Diabolo heißt wörtlich, ne? Der Durcheinanderwerfer. Ich weiß nicht, ob ihr manchmal gespielt habt mit manchen, die, wenn sie verloren haben, haben sie so das ganze Spielbrett, ne? Durcheinander geschleudert. Lass uns unser Leben nicht durcheinander bringen von dem Feind, sondern lass uns wirklich unseren Blick auf Jesus gerichtet sein. Das ist schon mal ein Ziel, eine Priorität, wo sich alles andere dann ausrichtet daran. Das ist der weise Umgang mit der Zeit. Das ist dieses, wie gehe ich damit richtig um? Und was ganz wichtig dabei ist, ist auch, da den Willen Gottes zu erkennen. Er merkt, es spielt alles ineinander über. Man kann es zwar schön gliedern, aber es spielt alles ineinander rein. Wichtig ist hier, wie erkenne ich den Willen Gottes? Wichtig, interessant ist hier, diese griechische Konstruktion, die man hier findet in dem Text, das ist wie so das Zusammensetzen einzelner Aspekte einer Sache zu einem Ganzen, ja, wie das Zusammensetzen eines Puzzles, so ist es hier beschrieben, ne? Wir können ja nochmal den Vers lesen. Darum seid nicht unverständlich, sondern seid verständlich, was der Wille des Herrn ist, ne? So ist es in der Schlachterübersetzung. Und es geht wirklich zu erkennen, ja, anhand der Puzzlesteine, was ist der Wille Gottes? Was ist dran jetzt, das wirklich zusammenzusetzen? dieses Hören, das Lesen in der Schrift, vielleicht Eindrücke oder Worte, die ein Bruder oder eine Schwester hat. Wichtig ist, dass wir uns da wirklich ausrichten, was ist für Gott wichtig. Und erfolgreich zu sein bedeutet nicht, den Willen Gottes getan zu haben. Ne? Matthäus 7, die Stelle, habe ich vorhin gelesen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt auch ist hier Römer 12, 2. Da die Umgestaltung meines Wesens, diese Metamorphose durch Erneuerung meines Sinnes. Das heißt, wenn sich mein Wesen verändert, werde ich den Willen Gottes erkennen können. Ja, es gibt andere Stellen, wo es heißt, früher, als ihr noch in Sünde seid, da habt ihr den Willen der Begierden getan, ne, und so weiter gelebt. Aber jetzt sollen wir den Willen Gottes tun. Ne? Das ist 1. Petrus 4. Und zwar mit Hilfe des Heiligen Geistes. Das ist wie so ein Radio. Ich weiß nicht, wer von euch so einen Kosmoskasten früher als Kind hatte. Da konnte man so ein Radio bauen. Und du musst halt so lange drehen, bis du die richtige Frequenz empfangen kannst. Ne? Ich meine, heute Digitaltechnik sucht, gibt es einen Sendersuchlauf, ne? Und der sucht halt automatisch. Wenn unser Wesen verändert ist, dann sind wir eingestellt auf die Frequenz Gottes. Umso mehr wir verändert werden, umso besser ist die Empfangsqualität. Ne? Manchmal ist so Rauschen drin. Ne? Hast du es wirklich gesagt? Bist du sicher? Ich möchte auch hier Mut machen. Seid auch gehorsam in den Dingen, wo ihr hört. Das ist ein Prozess. Fang in den kleinen Dingen an, auch gehorsam zu sein. Tu es einfach. Es gibt manche Dinge, die habe ich auch einfach getan. Habe so überlegt, vielleicht denkt der ein oder andere, was ist das jetzt für ein Idiot? Aber das ist mir wert. Ja. Wird mal jemand gesagt, ne? John Wimber war das. Ich bin Christi nah. Wessen nah bist du? Also ich möchte auf jeden Fall nicht der Getriebene sein meiner Emotionen oder Ängste. Und Gott wird es segnen, die ersten Schritte, und es wird mehr werden. Es wird so sein, glaub mir. Gehorsam in den kleinen Dingen. Also wir sollen dieses innere Auge für geistliche Dinge haben, ne? Dieses mit den Herzen sehen. Und hier, durch die Fülle des Geistes, sind auch so 5 Tätigkeitswörter im griechischen Kontext, die eigentlich diese Struktur geben. Und möchten wir einfach durchgehen auch, weil es uns so diese Tipps gibt. Wie ich in der Fülle des Geistes bleibe. Und vielleicht noch wichtig auch von der Grammatik her, ja, da steht, ne, wir sollen uns nicht berauschen mit Wein, so als Kontrast, sondern werdet voll des Geistes. Und hier steht Präsenz, das heißt, werdet immer voll des Geistes. Das ist etwas, was nicht einmalig ist, sondern wo wir jederzeit, wo wir dranbleiben müssen. Ja, das ist ganz wichtig. Ja, Maria-Zeiten, ne? Stichwort. Werdet voll des Geistes. Ja, jetzt kann man sagen, ne, werdet voll des Geistes, indem ihr euch Psalmen zuspricht oder zusingt. Ich denke, das ist das, was wir einmal auch hier tun, aber was wir auch im Hauskreis oder auch für uns tun können, sich Psalmen zusprechen oder auch zusingen. Oder auch andere Worte. Ich persönlich mag die Psalmen, weil in den Psalmen kommt jede Emotion vor. Von hab Dank, Herr, weil du so super toll bist, bis warum geht's dem Gottlosen so viel besser als mir. Ich liebe diese Bandbreite, weil ich bin nicht immer auf dieser Wellenlänge, hab Dank, Herr, dass alles so gut läuft und du so toll bist, sondern ich bin manchmal auf dieser Wellenlänge, Herr, warum geht's dem anderen so viel besser als mir? Aber interessant ist, wenn du die Psalmen weiterliest, ne? Wenn du anfängst, diese Psalmen zu lesen, wirst du, ich möchte sagen unweigerlich, wieder auf diese Wellenlänge kommen, Herr, du bist wunderbar, deine Wege sind zwar nicht immer verständlich, aber du bist toll. Ja, ich bete dich an. Ja, liest mal den Psalm durch, das ist ganz interessant. Das heißt, egal wo du auf dieser Wellenlänge bist, ne, von mir geht's so dreckig und warum geht's den anderen so schlecht, bis Gott ist einfach spitze, egal auf dieser Bandbreite, du kannst in dem Psalm, hast du diese ganze Bandbreite und kannst dich abholen lassen. und lass dich wieder hochziehen, ja, zu Gott ist einfach gut, ne? Und das finde ich so stark, auch diese Ehrlichkeit, mit der David umgeht, und auch die Schrift beschönigt ja nichts, ne? Auch nicht von den Fehlern, die David gemacht hat. Das ist eine Ermutigung für uns. Wir dürfen das einfach in Anspruch nehmen. Und das hilft, in der Fülle des Geistes zu bleiben, weil es fängt auch mit einer Entscheidung an. Ja, lobe den Herrn, meine Seele. Das ist ein Befehl für jemanden, der programmiert. Schreibe ich ein Programm, ne, und dann gebe ich der CPU einen Befehl. Die muss das machen, die muss diese Dinge. Du gibst deiner Seele diesen Befehl. Du triffst diese Entscheidung. Das andere ist, indem man Hymnen und geistliche Lieder singt. Wir hatten es ja demnächst von den Zugängen zu Gott. Und ich glaube, das ist so dieser Anbetungszugang, der ganz wichtig ist für uns als Gemeinde, aber auch für unser persönliches Gebetsleben. Dass wir wirklich geistliche Lieder singen oder von mir aus eine CD einschmeißen. Für mich ist das Sprachensingen oder Sprachengebet hier auch eine Hilfe. Weil es gibt manche Dinge, die ich mit dem Verstand nicht verarbeiten kann. Das heißt, ich bin hier irgendwo auf so einem emotionalen Grundrauschen und versuche so meinen Sender auf Gott einzustellen. Und wenn ich in Sprachen bete oder auch geistige Lieder singe, merke ich, wie das Grundrauschen verschwindet. Und du bist wieder auf dem Sender, ne? Und indem man mit dem Herzen Lob singt, ist etwas, wo unser Herz gefragt ist. Sprüche 4,23 begegnet mir öfters. Mehr als alles andere bewahre dein Herz. Hier geht es auch, unser Herz zu bewahren, dass wir mit dem Herzen Lob singen können. Das, ja, noch der nächste Punkt, dass man dankbar ist für alles. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir vielleicht auch für diese Dankbarkeit, dass wir das pflegen, möchte ich sagen. Nur es gibt Menschen, das hat mich sehr bewegt und ich habe das auch ausprobiert, dass man wirklich in gewissen Rhythmen wirklich Gott Dank sagt. Und es verändert dein Herz. Das verändert die Welt um dich herum, weil du dich veränderst. Ich möchte euch hier Mut machen. Ich könnte jetzt auch noch über Gunst predigen, weil das damit zusammenhängt. Gott möchte dir Gunst geben. Aber es ist wichtig, dass wir so ein dankbares Herz haben. Dass wir, ja, ich möchte sagen, Dankbarkeit ist sowas wie eine Kläranlage für unser Denken. Das reinigt dein Denken, ne? Das bringt dich auch wieder auf die Spur. Ich bin ein Typ, wenn ich nicht aufpasse, falle ich schnell so in Selbstmitleid, ne? Man gräbt sich dann selber so ein Loch und springt dann rein. Und Dankbarkeit macht dir einfach jede Depression kaputt. Glaub mir, das holt dich wieder raus. Und es bringt diesen Blick wieder auf Jesus. Ja, Hebräer 12, wegschauen auf Jesus. Ein Mittel ist diese Dankbarkeit. Wenn du anfängst zu danken, hängt auch mit Denken zusammen. Du musst überlegen, auch für was. Das heißt, hier ist wirklich dein Verstand erstmal gefragt. Ne? Und es fängt im Verstand an, hört aber im Geist auf. Und es bringt dich wieder wirklich so auf den Blick auf Jesus hin. Und wenn wir diesen Blick auf Jesus haben, dann ist es wie wenn, gut, als Informatiker oder ITler würde ich sagen, du hast eine Leitung gelegt, ne? Du bist wieder online. Kannst du downloaden. Also sprich, der Heilige Geist kann wirken. Und du spürst es dann auch. Ich möchte euch auch hier Mut machen, uns Mut machen. Seid dankbar. Das hilft uns, in dieser Fülle des Geistes zu bleiben. Und der nächste Punkt, Fülle des Geistes erfahren, indem man sich unterordnet oder einander unterordnet. Oder ich habe hier geschrieben, habe ich nur unterordnen, auch einordnen. Hier geht es nicht um Wertigkeit, wenn von Unterordnung die Rede ist. Ne? Das wird oft missverstanden. Hier geht es um sich das Einordnen, auch im Leib Christi. Klar, es gibt bestimmte Dinge, wo Jesus auch Leitung beruft, wo man sich unterordnet. Bei diesem Unterordnen geht es nicht um Wertigkeit. Die Leiter sind, sind Diener, ne? Jesus sagt, wer der Erste sein will, sei euer Diener. Hier für mich ist der Aspekt wichtig und ich möchte hier das Bild vom, was wir auch als Gemeinde hatten, ne, von dem Fußballspiel, Fußballfeld aufgreifen. Wir sind eine Mannschaft als Gemeinde. Jeder hat seinen Platz. Jeder hat seine Rolle. Ja, wenn jeder Tormann wieder ans Tor stehen will, na gut, vielleicht würden dann die Gegner kein Tor schießen, aber wir würden auf jeden Fall nicht gewinnen, ne? Wenn jeder Stürmer sein wollte, wäre auch schlecht. Das heißt, unterordnen, einordnen heißt, wir ordnen uns hier ein, wo Gott meinen Platz hat, in der Gemeinde. Hier gehört auch Respekt dazu, Respekt gegenüber denen, wo die Gott gesetzt hat. Also Unterordnung oder Einordnen heißt auch mit Respekt zu tun. Ja, ich respektiere den Trainer oder ich respektiere den Spielführer. Wenn du nicht Respekt zollst oder Ehrfurcht, dann wirst du auch keine Ehrfurcht, keinen Respekt bekommen. Das ist ein göttliches Prinzip. Also ich reite nicht auf solchen Leitungsthemen rum, ne? Aber das ist ein göttliches Prinzip. Und glaub mir, ich habe es erfahren, im Positiven wie im Negativen. Autorität ist etwas, was Gott schenkt, was dazu dient, auch das Wachstum geschieht, ne, dass Gott wirken kann, die Dinge freizusetzen. Und ich wünsche mir, ich finde auch dieses Bild, ne, von dieser lebendigen Mauer schön, dass wir ein lebendiger Tempel sind, wo jeder so eingefügt ist, ne. Manchmal ist es so, ich weiß, Gott hat meinen Lebensstein schon ziemlich behauen und ist noch dabei, dass er besser reinpasst, ne. Das ist nicht immer angenehm, wenn Gott einen beschneidet oder behaut. Aber er möchte jeden einfügen. Ja. Manchmal schleifen wir uns auch gegenseitig. Ne? Eisen schleift Eisen. Wo wir uns gegenseitig schleifen. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir wirklich verwandelt werden. Ne? Da kommt wieder Römer 12, 2. Auch, wo wir uns verändern dürfen. Wie gesagt, nochmal zu diesem Hauptpunkt, den Willen Gottes erkennen. Als Weise wandeln. Wirklich akribisch genau sein. Das wünsche ich uns, dass wir nicht irgendwie durchs Leben gehen, sondern dass wir diese Zeit auskaufen, dass wir sensibel werden. Und ich merke, dass ich hier auch noch ein Lernender bin, ne? Wörtlich ein Jünger. Ich wünsche mir immer mehr, dass es greift, ne? Wo du merkst, dass selbst wenn du irgendwelche Tätigkeiten tust, wo du merkst, diese Zeitfenster auszunutzen oder im Lobpreis sein, sei es beim Geschirr spülen oder was auch immer, beim Autofahren, Wäsche bügeln, was auch immer, Gottes zeigt. Gott wird uns sensibel machen, ne? Für die Möglichkeiten. Ich von meinem Typ her bin auch eher so ein Mensch, der denkt, erst das muss das besser werden und dann mache ich das, ne? So dieser und dann, ne? Da kriegt man relativ wenig gebacken, ne? Und Gott hat mir gezeigt, dass ich den Augenblick besser nutzen kann. Ich meine das nicht im Sinne vom Stress, ne? Also ich möchte jetzt nicht, dass hier irgendein Stress aufkommt nach dem Motto, was kann man noch reinquetschen in seinen Terminplan? Darum geht's überhaupt nicht. Es geht um Prioritäten. Dabei wird irgendwas hinten rausfallen. Das tut manchmal weh, glaub mir. Aber du kannst, wenn du Prioritäten nicht setzt, wirst du gar nichts hinbekommen, ne? Dann wirst du dich unglücklich machen und die anderen. Und du wirst dabei vielleicht ausbrennen. Es geht darum, wirklich den Willen Gottes zu erkennen. Und das ist so gepaart, ne? Nur wenn wir den Willen Gottes erkennen, können wir auch die Zeit auskaufen. Können wir die Zeit sinnvoll nutzen, sei es in der Freizeit, sei es im Beruf. Und ich glaube, Gott möchte ganz neu uns da so eine neue Lebensqualität schenken. Das ist für mich etwas, womit Lebensqualität zu tun hat. Wo ich merke, dass mir auch im Geschäft Gott zeigt, jetzt schau mal das an, mach doch jenes, bereite dieses vor. Ich habe relativ viele Freiheiten in meinem Job und ich musste erst damit lernen, umzugehen. Ne? Ich war jemand, in meiner vorherigen Tätigkeit warst du der Getriebene, ne? Weil irgendwas hat nicht funktioniert, gebrannt, du musst es hinlöschen, ne? Jetzt bin ich eher so in dieser Rolle, wo ich die Strukturen so lege, dass es nicht brennen kann. Schauen, dass nichts anbrennt. Ne? Gott möchte uns im Geistlichen, möchte in deinem Leben da hineinwirken. Das wird eine neue Lebensqualität sein für dich. Du wirst neue Dinge entdecken. Und glaub mir, diese Maria-Zeiten, die sind echt sehr wertvoll. Da wird dir Gott Dinge zeigen für die Probleme, die du hast. Ja, es ist nicht einfach, ne, plötzlich loslassen. Vielleicht sind es so Probleme in deinem Kopf, was ansteht. Aber ich kann dir versprechen, wenn du loslässt, wenn du wirklich so in diese Ruhezeit kommst, wird Gott dir einfach so die Lösung schenken. Und lass uns auch das Bild aufgreifen und heute und diese Spaßzeiten genießen mit dem Vater. Lass es uns genießen. Jesus hat gesagt, und ich möchte hier meinen Lieblingsvers wieder zitieren. Johannes 10, der B-Vers. A-Vers habe ich ja schon zitiert indirekt. Jesus ist gekommen, dass wir Leben im Überfluss haben. Und das fängt bei uns an, dass wir akribisch genau achten, wie wir leben, wie wir die Zeit nutzen und was wir tun, dass wir wirklich seinen Willen erkennen, zu unserem Besten, ja, damit es uns eigentlich gut geht. Ich möchte mit Gebet schließen. Jesus, ich danke dir, dass du einfach Leben schenken möchtest. Herr, du wünschst, und dass wir noch mehr hineinkommen in dieses Leben im Überfluss. Herr, und das wünsche ich mir auch für uns alle hier, für jeden Einzelnen, für mich, wirklich neu und mehr hineinzukommen, dieses Leben im Überfluss. Ich bitte dich, dass du jetzt jeden Einzelnen berührst und segnest und auch zeigst, wo er vielleicht nur der Hetzkrankheit leidet, wo Zeitfresser da sind. Lass uns neu deinen Willen erkennen, um die richtige Zeit wirklich zu erkennen und das Richtige zu tun im richtigen Zeitpunkt. Herr, ich segne jeden Einzelnen in deinem Namen, Jesus, und ich bete, dass auch in der kommenden Woche sich das manifestiert und jeder da einfach ganz neu dich erlebt und die Augenblicke zu nutzen weiß. Hab Dank, Jesus, dafür. Amen.